herzlich willkommen oder sollten wir besser sagen, ciao,
zu einer neuen Folge Travel and Taste, der Podcast.
Wir sind Anna
und Patrick Hemminger
und wir reisen ein Jahr durch Europa, um für euch und für uns den guten Geschmack zu entdecken.
In dieser Folge geht es nach Sizilien.
Wir trinken mit euch den aufregendsten Wein vom Ätna.
Besuchen den Fischmarkt in Catania.
Finden das beste Streetfood.
Und kochen wie alle mit Wasser, aber nicht mit irgendeinem Wasser, nein, mit Meerwasser.
Viel Spaß mit Travel and Taste,
der Podcast.
Sizilien, mein Lieber, Sizilien. Wir waren in Sizilien. Und Sizilien, das ist nicht Italien, wie mir die Kochbuchautorin Cettina Vicenzino verraten hat. Nein, zwischen Italien und Sizilien liegen Welten.
Ja, man meint ja, es sind nur ein paar hundert Meter mehr, aber das stimmt nicht.
Ja, denn sie zitiert immer so gern einen bekannten Sternekoch aus Sizilien. Wir haben ja auf Sizilien schon aus Gläsern getrunken, von Tellern gegessen und sind ins Theater gegangen, als ihr im Norden noch auf den Bäumen gekauert habt. Und das trifft es ein bisschen, ne? Also man muss sagen, Sizilien
hat einfach eine 4000 Jahre alte Geschichte. Griechen, Römer, Araber, Normannen, Staufer, die alle waren hier und haben ihre Einflüsse auf das Land und natürlich auch auf die Küche hinterlassen.
Ja, und das merkt man. Ein spannendes Land, mein Lieber, Patrick.
Spannend, ja. Und es hat es uns nicht leicht gemacht, Anna. Wir erinnern uns an die Überfahrt. Ne? Am Anfang war das Wetter noch gut, der Himmel zog zu.
Ja, da kamen schon die dunklen Wolken auf. Und das sollte ein Omen sein für den Anfang.
Ja, und als wir in Messina von der Fähre rollten, schlugen erste schwere Regentropfen auf die Fensterscheibe.
Es regnete in Strömen.
Wir fuhren dann durch Regen und Sturm und Dunkelheit den Norden, die Nordküste Siziliens entlang.
Richtung Palermo.
Genau, wo wir in Capo Zafferano ein Haus gemietet hatten.
Eine Villa.
Eine Villa mit dem Claim überwintern auf Sizilien. Und wir dachten an warme, gemütliche, prasselnde Kaminfeuer, die uns zugesagt waren.
Doch, als Patrick das erste Feuer, also wir packten unser Auto aus, waren müde, hungrig, wollten eigentlich nur Wärme. 9 Grad draußen klingt jetzt nicht so kalt für den Winter, ist aber kalt, weil ja, wenn es drinnen auch 9 Grad hat, ist kühl.
Ja, dann ist das Ibü.
Patrick wollte ein schönes, prasselndes Feuer schüren.
Allein, das ging nicht, denn das Holz war frisch, das war noch grün, das war trotz viel Liebesmühe und vielen Anzündern einfach nicht zu entfachen.
Nee, es qualmte. Es qualmte in dieser schönen Villa. Die war wirklich schön, aber eiskalt. Hinzu kam die Klimaanlage. Ja, wir hatten ein paar Klimaanlagen. Der Italiener an sich heizt ja mit Klimaanlage, was ja schon rein energietechnisch ein Irrsinn ist. Wir sollten dann mit der Klimaanlage heizen, aber da wurden immer so bestimmte Teile des Raumes warm.
Na, wir hatten eine sinnhafterweise bei uns im Schlafzimmer, was im Sommer sicher angenehm ist, im Winter Irrsinn. Und die andere Klimaanlage im Wohnzimmer, die pustete genau in so eine Ecke, so wo man dann abbiegen konnte ins Schlafzimmer und ins Bad. Da war es dann warm. Der Rest war genauso kalt wie sonst auch.
Also wir flüchteten aus der Villa, weil wir dachten, jetzt müssen wir erstmal die Gegend erkunden. Vielleicht ist da ja mehr Schönheit und Wärme. Und das Wetter war eigentlich auch ganz gut dann wieder. Die Sonne schien, als wir nach Porticello fuhren. Das war so der nächste Ort. Und wir hatten uns Sizilien so schön vorgestellt. Urig, malerisch, pittoresk. Was wir sahen, waren Müllsäcke an der Straße, Container, die überquollen, Bauruinen an der Seite. Ja, so rollten wir in Porticello ein, Patrick.
Ja, wir hielten in kurzer Entfernung von einem Müllsack und aus dem ragte so die Pfote einer toten Katze. Du öffnetest die Autotür und
guckten uns erstmal diesen Ort an. Einladend war was anderes, würde ich sagen.
Nee, der wirkte einfach nur fertig. Wirklich richtig fertig und heruntergekommen.
Wir hatten nichts zu essen an diesem Morgen. Das heißt, wir steuerten das nächste Café an. Und das war erstaunlicherweise sehr nett. Also wir kamen da rein, war auch das einzige Café, was offen hatte. Wir verstanden kein Wort vom Barista und seiner Frau, weil die auch Sizilianisch sprachen. Die sprachen gar kein Italienisch, sondern Dialekt. Und es ist schon noch mal ein bisschen anders als Italienisch.
Ja, ich glaube, so fühlt sich ein deutscher Student aus Kanada, der im tiefsten Schwaben landet und die Leute reden nur Schwäbisch. So fühlten wir uns auf Sizilien, ne?
Genau. Wir traten an die Theke. Cappuccino verstanden sie aber. Cappuccino Espresso. Er stand schwarz in der Tasse. Ich liebe das. Ich sage das immer gerne.
Ja. Und so stark, du nimmst so zwei Schluck Puls 180 Ding wach bis zum Abendessen.
Und wir zeigten auf die Theke. Da waren ja jede Menge Süßkram war da aufgebaut. Ich nahm ein normales Cornetto, Cornetto sind so Croissants in Italien, randvoll mit Marmelade. Du entschiedst dich für ein Cornetto mit Pistaziencreme.
Weil das dort typisch ist, die angeblich besten Pistazien der Welt kommen von Sizilien. Nur das Verhältnis Cornetto und Pistaziencreme ist in meinen Augen, sagen wir mal, nicht ganz ausgewogen. Also der Teig ist eigentlich nur dazu da, um unfassbare Mengen dieser Creme zusammenzuhalten, die wiederum eigentlich aus Fett und Zucker besteht.
Was zur Folge hatte, dass Patrick manchmal bis zum Abend schlecht ist nach so einem,
ja.
nach so einem Pistazien-Cornetto. Die Kinder fanden aber auch was Leckeres. Jakob suchte sich einen Ninja-Keks aus, die gab es da hinter der Theke. Und ich glaube, die Mädels hatten auch, nee, die hatten Schokoladenkuchen. Also das Frühstück in Italien ist unfassbar süß. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, wir bestellten das, wir gingen raus, es war kein Tisch frei. Draußen saßen alte Männer, die auf den Platz starrten. Die sprangen sofort auf und sagten, setzen Sie
sich. Please,
please. Please, please.
Und das ist ja das, was uns immer wieder begegnet auf der Reise. Na, es sind die Menschen, die einen Ort ausmachen. Ja. Und die Sizilianer sind sehr, sehr herzliche Menschen. Mir ist es ein Rätsel, warum sie überall ihren Müll hinschmeißen und überall hässliche, rostige Zäune hochziehen. Aber sie sind nett.
Und diese alten Herren, die machten uns sofort Platz. Wir haben unseren Cappuccino dort genossen, blickten auf eine Kirche mit so einem Boot davor. Und um die Ecke war ein toller Gemüsehändler. Da haben wir erstmal Gemüse eingekauft für die ganze Woche. Und der hat sich alle Zeit der Welt für uns genommen. Hat Jakob noch eine Orange geschenkt, die besten Tomaten gehabt. Wo kamen die eigentlich her um diese Jahreszeit, habe ich mich nicht gefragt. Und mir noch gesagt, ich sollte unbedingt im Internet, dafür reichte sein Englisch nicht, recherchieren, wie man diesen lilanen Blumenkohl richtig zubereitet. Das war schon mal ein Erlebnis.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann gingen wir ans Meer. Und was fanden wir dort? Überall.
Also auf dem Weg dorthin trafen wir erst noch eine Frau, die sich angeregt mit einem Baum unterhielt. Auch so ein Moment, wo wir dachten, boah, wo sind wir denn hier? Und am Meer?
Ja.
Müll.
Müll, überall.
Müll.
Es ist pittoresk, es ist schön. Die Boote schaukeln, die Sonne brach sich in den Wellen, die Häuser waren bunt angestrichen und dann guckt man in die Wellen und bis auf den Meeresboden ist alles voller Müll. Plastikflaschen, überall Plastikflaschen.
Ja.
Ja, das ist irgendwie, war das so erschütternd. Das haben wir auf unserer ganzen Reise so noch nicht gesehen.
In keinem anderen Land, in keiner anderen Region. Ja. Auch in armen Regionen, in denen wir auch waren, nirgendwo hat man das Gefühl, dass die Menschen ihr eigenes Land nicht lieben.
So, da auf jeden Fall in dieser Gegend.
In dieser Gegend,
man ja. Da rund um Palermo. Ja. Hinzu kam die Situation in unserer Villa, die einfach nicht warm zu kriegen war. Und die Dusche funktionierte auch nicht. Lauwarmes Wasser, eigentlich kaltes Wasser zum Schluss.
Vier Tage lang.
Und dann hielten wir es nicht mehr aus. Dann hieß es noch, jetzt dürft ihr selbst euer Brennholz noch bezahlen. Dann haben wir gesagt, nee, da haben wir keine Lust drauf. Sind geflohen und sind auf die andere Seite von Sizilien gefahren. Das war in der Nähe vom Ätna. Wir waren dann am Ätna.
Mit Blick auf den Ätna, auf die Ätna, wie wir euch gleich erklären.
Hatten eine wunderschöne Unterkunft in einem alten Palmento. Das ist eine alte Weinpresse. Früher wurde überall auf Sizilien in den Palmentos Wein gemacht. Patrick, dein Stichwort.
Das ist mein Stichwort. Liebe Anna, ich habe uns einen Wein mitgebracht. Haha, das wundert sie jetzt. Und euch wahrscheinlich an den Kopfhörern zu Hause auch.
Denn am Ätna gibt es einzigartige Tropfen.
Auf jeden Fall. Der Ätna war früher, hat sich da kein Mensch drum geschert. Und so vor 20, 30 Jahren ging das los.
Natürlich es gab immer Weinbau am Ätna.
Der Qualitätsweinbau hat sich um den Ätna nicht geschert. Es gab immer Wein am Ätna, weil der Italiener an sich trinkt Wein. Italien ist das einzige Land, wo wirklich in jeder Region Wein gemacht wird. Und der Qualitätsweinbau hat sich für den Ätna lange Jahre nicht interessiert. Bis so vor 20, 30 Jahren die ersten Pioniere kamen und gemerkt haben, da geht was. Inzwischen besitzen alle großen Weingüter Siziliens und sogar fast alle großen Weingüter Italiens dort Rebfläche. Wir waren bei einem ganz kleinen Weingut.
Wir waren bei einem dieser Pioniere, nämlich Salvo Fotti.
Genau. und hat ein kleines Weingut, 6,5 Hektar, im Süden des Ätna, der da sehr pittoresk aufragt.
Und er hat viel getan, um diesen Wein auch bekannt zu machen.
Na, er war einer der Ersten, der dieses einzigartige Terroir erkannt hat und die ganz besonderen Rebsorten, die dort wachsen, hat gesagt, Leute, wir müssen hier nicht billige Massenweine machen, die dann auf Tankschiffe in den Norden gefahren werden, um die damals noch dünnen Weinchen aus der Toskana mit ein bisschen Farbe und Alkohol zu pimpen. Wir können das selber und wir können das besser.
Genau.
Und der Ätna hat ein ganz eigenes Terroir. Uns führte dann der Sohn von Salvo Forti durch das Weingut. Er selber war leider nicht da. Und er hat gesagt, was auch das ganz Besondere daran ist, das Terroir hier ändert sich, weil im Süden des Ätna, wenn, also der ist ja ständig aktiv.
Der qualmt so schön vor sich hin.
Der Ätna ist ständig aktiv, er qualmt die ganze Zeit, es gibt kleinere, größere Eruptionen. Als wir da waren, war der obere Gipfel auch abgesperrt, weil es andauernd Explosionen gab. Und das kommt alles dort runter, in die Weinberge. Und dadurch, hat er gesagt, ändert sich der Boden. Und das ist passiert in keinem anderen Weinbaugebiet der Welt, dass sich der Boden verändert. Das Klima, ja, aber der Boden.
Darf ich deine Begeisterungsfähigkeit kurz unterbrechen, dass wir auch den Wein zwischendurch mal probieren?
Auf jeden Fall. Wir haben einen ganz, ganz tollen Wein, den Vino di Lidice. Wie spricht man? Ich weiß nicht, wie man Vino di Lidice.
Vino di Lidice.
Vino di Lidice haben wir im Glas.
Das oder ist Vino di Lidice.
Vino di Lidice. Ist ja eine Rosé. Mit gerade mal 11,5 schlanken Prozent aus einem Weinberg, der auf der Nordseite des Ätna liegt, Nordwesten, bei Bronte, 1200 Meter, der höchste Weinberg Siziliens, bei, auf dem Weingut sagen sie vielleicht sogar der höchste Weinberg Italiens. Das kann gut sein. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben über Wein aus Südtirol, der geht so bis 1000. Es gibt da höher gelegen noch ein paar Weinberge, aber da machen sie Sektgrundwein draus. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck.
Er ist atemlos, er ist begeistert, denn dieser Wein, lass uns die Farbe beschreiben, er ist von einem rostigen Rot.
Sie sagte, ich bin atemlos. Ich dachte erst, sie sagt jetzt, es artet aus.
Das tut es doch sowieso. Zum Wohl. Mein Lieber, auf Sizilien.
Ja, auf Sizilien.
Meine Lieblingsvokabel dazu ist ja von salziger Mineralität.
Würzig.
Oh, gut.
Kaum Frucht, steinig, karg, hat was von Eisen, finde ich. Eisen und Blut. Das hast du sonst in alten Pinots, besonders wenn sie aus dem Burgund sind.
Köstlich.
Aber das hier, oh, die Rebsorten, ich habe sie mir nicht gemerkt, ich habe es mir auf einen Spickzettel geschrieben, ist Granace, also Granaccia, Minella Nera, Grecanico und Minella Bianca. Weil das sind Rebsorten, die ich zuvor nie gehört hatte, die ich danach wahrscheinlich auch nie wieder hören werde und die ihr zu Hause erst recht nicht kennt.
Deswegen müsst ihr diesen Wein trinken, der ist wirklich gut.
Genau, der Weinberg ist uralt, das ist ein alter, und noch andere Rebsorten sind drin, von denen sie gar nicht wissen, was es ist. Das ist irgendein alter, gemischter Satz, uralter Weinberg, der da seit Ewigkeiten steht und den machen sie. Auch alle, also da oben wird alles per Hand gemacht, der Weinberg wird mit dem Esel bearbeitet, der hat noch nie in seinem Leben auch nur eine Chemikalie gesehen. Das ist kein einfacher Wein für, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, für Anfänger. Ne, wenn du dir jetzt einen einfachen Rosé aufmachst, und erwartest dir sowas leicht Süßliches aus der Provence, so lieblich und Sonnenuntergang und schlabber, schlabber, schlabber. Nein.
Der fordert einen. Der Wein fordert einen.
Wein, der fordert einen. Den werden wir jetzt, die Flasche ist jetzt offen, den werden wir wahrscheinlich über die nächsten 2-3 Tage hinweg genießen, immer wieder probieren. Anna schüttelt den Kopf, na gut, wahrscheinlich überlebt sie nicht so lange, weil er einfach so köstlich ist.
Er sagte so schön, Simone Forti. Das Lustige war an dieser Stelle, darf ich die kleine Anekdote erzählen. Salvo Forti, sein Vater, hatte keine Zeit. Also schrieb er, Simone würde uns empfangen. Und ich dachte, Simone, das ist bestimmt seine Frau. Simone, ne? Und dann stand ein junger Mann vor uns. Es war der Sohn. Simone und Andrea heißen die Söhne. Und Simone erzählte mir eben die schöne Geschichte, weil Ätna, es ist ja nicht der Ätna in Sizilien. Es ist die Ätna. Die Ätna ist eine Frau, und die ist launenhaft und manchmal böse.
Da sage ich jetzt nichts zu.
Böse ist sie, wenn es raucht und Ascheregen auf die Reben niederfällt. Das finden sie dann gar nicht so lustig. Aber der Boden ist deswegen auch ganz besonders fruchtbar. Also es ist ein Paradies hier am Ätna, hat uns Simone erzählt. Aber eines, aus dem man auch wieder vertrieben werden kann. Dann nämlich, wenn der Vulkan ausbricht.
Ja, er meinte so ein bisschen melodramatisch, als Winzer am Ätna kann jeder Tag dein letzter sein.
Ja, es war ein bisschen melodramatisch.
Es ist ein bisschen melodramatisch, aber man muss sagen, das Dorf, wo das Weingut liegt, liegt oberhalb von
Catania.
Catania. Und Catania ist im Jahr...
Im 17. Jahrhundert komplett platt gemacht worden.
Ja, Catania liegt unterhalb des Dörfchens, wo das Weingut ist. Also so ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Natürlich gibt es heute im Gegensatz zu damals alle möglichen Frühwarnsysteme. Und auch Andrea und Simone werden genug Zeit haben, ihr Weingut zu verlassen, wenn der Ätna wieder mal richtig loslegt.
Klar, aber trotzdem sind ihre Reben dann hinüber, die da unterhalb stehen. Klar. Also insofern hat er schon recht. Und trotzdem ist der Boden auch besonders fruchtbar. Da wächst ja alles in der Gegend. Ja. Und das schmeckt man auch an diesen Weinen. Schmeckt man wirklich. Ich habe noch nie solche Weine getrunken. So vielschichtig.
Ja, und extrem geprägt durch den Vulkanboden. Dieses Wörtchen, oft falsch verstandene Wörtchen, mineralisch. Also wenn ihr wissen wollt, was ein mineralischer Wein ist, dann trinkt man was vom Ätna, dann wisst ihr es. Mhm. Dann muss man da gar nicht lang drum rumreden. Mhm. Ich nehme auf jeden Fall noch einen Schluck. Mein Gott, das ist ja gut.
Übrigens sind die Weine vom Ätna auch sehr hochpreisig, dort auch in der Gegend. Du kriegst da keinen Wein unter 20 Euro.
Genau.
Wunderbar auf jeden Fall. Die Weine vom Ätna, das hat uns dann schon mal wieder überzeugt und eingenommen von Sizilien.
Komm, schenk mein Glas noch einmal ein mit jenem teuren Roséwein.
Und weil wir eben schon bei Catania waren, das war ja unser nächstes Highlight, Patrick. Der Fischmarkt von Catania.
Sensationell.
Catania, zweitgrößte Stadt Siziliens, völlig unterschätzt. Also man braucht nicht nach Palermo. Ich war einmal kurz in Palermo. Also lieber nach Catania, hat mir viel besser gefallen.
Ich fand's toll. Ich fand's großartig. Vor allem, wenn du da reinkommst durch diesen alten Torbogen, wo dahinter der Fischmarkt liegt. Und da verkaufen wirklich die Fischer das, was sie am Morgen aus dem Mittelmeer vor Sizilien gezogen haben.
Auf umgekippten, also da stehen Plastikwannen. Da
mit Eis und Wasser drin und da sind die Fische drin. Was uns ja und auch die Kinder besonders geschockt hat, sind die lebenden Tintenfische, die Oktopusse.
Die einfach noch atmen.
Die noch atmen und die da vor sich hin sterben.
Ja.
Oh, das ist schon,
das ist hart.
Schon krass.
Und ne? Lotti meinte, oh nein, nein, sie will nie wieder Fisch essen. Also die war wirklich geschockt.
Ja.
Dann stehen da, was auch noch krass ist, du hast dort Schwertfische.
Der Kopf steht so da, das Schwert ragt in die Höhe, daneben liegt der Torso und dann kannst du dir scheibenweise Schwertfisch abschneiden lassen.
Das ist verrückt.
Ja.
Natürlich jede Menge Krabben und Gambas. Ein alter Knuddel kam sofort auf uns zu, der hatte nur noch 3 Zähne im Mund.
Ein, ich habe gezählt.
Lachte herzlich und hat erstmal hinter sich gegriffen in diese Krabben rein, hat die gepult und uns roh in den Mund gesteckt.
So unfassbar, so süßlich, frisch, salzig nach Meer. Ich meine, die haben ein paar Stunden vorher noch gelebt. Wahnsinn.
Ich war erstmal ein bisschen schockiert und dann fand ich es richtig lecker. Also ja. Das war richtig gut.
Das ist so ein richtig archaisches Erlebnis. Ne?
Dann haben wir natürlich sofort bei ihm ein Kilo Krabben gekauft. Krabben, sagt man Krabben? Ich glaube schon.
Ja, das waren so Riesenkrabben. Wieso?
So Riesenkrabben,
so eine Mischung aus Krabbe und Gambas.
Dann haben wir noch Makrelen gekauft. Wie machen wir die, haben wir ihn gefragt. Er sagte, mit viel Öl auf dem Grill. Auf dem Grill, viel Öl, Spritzer Zitrone drauf, reicht. Ganz klassisch archaisch. Ja, nach so viel Fischmarkt hatten wir richtig Hunger. Wir sind, das war auch so schön, Patrick, unter tausenden Regenschirmen langgegangen. Da gibt es nämlich so Straßen, da hängen überall Regenschirme oben. Ich glaube, das ist so ein Kunstprojekt, das gibt es, glaube ich, auch in anderen Städten. Aber so Regenschirme in Blau, Gelb,
quer
Rot.
Quer über die Gassen hängen. Also ihr könnt das sogar bei Google Maps sehen, wenn ihr auf Satellitenansicht geht und in den historischen Fischmarkt von Catania sucht, seht ihr da lauter bunte Punkte. Und ich habe mich beim ersten Mal gefragt, als ich unsere Route dahin geplant habe, was ist das? Und als wir ankamen, wusste ich es.
Die Kinder waren total begeistert davon, ich auch. Und wir hatten Hunger. Wir hatten nach diesem Erlebnis auf dem Fischmarkt Hunger und sind in ein, wir wollten dieses berühmte sizilianische Streetfood ausprobieren. Das hat eigentlich seinen Ursprung in Palermo, aber in Catania kann man auch fantastisch Streetfood essen, Cibo di Strada, und zwar Fisch-Streetfood. Da waren wir im
Scirocco Sicilian Fish Lab.
Angeblich das beste Fisch-Streetfood ganz Italiens, sagen die zumindest.
Sagen die über sich selber, ja.
Also wir haben bestellt, die ganze Karte mal einmal rauf und runter, Arancinetti di Pesce. Das waren so frittierte Reisbällchen, gefüllt mit Tintenfisch, Meeresfrüchten und Schwertfisch.
Fand ich das Beste.
Cartoccio con pescato del giorno. Was war das? Das war so frittierte Fische in so einer Tüte. Ja. Alles Mögliche drin. Frittierte Sardellen und andere kleine Fische. Und dann noch so ein Tramezzino mit weißen Garnelen und Rettich.
Also ein belegtes Brot im Prinzip, ne?
Aber
Tramezzino klingt einfach tausendmal besser als
die
Bämme.
Die Kinder haben neugierig alles probiert, dann erlitten sie leider den Schock ihres Lebens.
Ja, weil das ist auch wieder typisch Sizilien, ne? Da lief dann eine Ratte über den Fischmarkt. der gerade abgebaut wurde, auf der Suche nach ihrem Mittagessen. Und ein Mann, der da gerade stand, nahm sich eine Holzlatte und drosch auf das Tier ein, 2, 3 Schläge und das war tot. Und Jakob hat das nicht mitbekommen, aber die Mädchen waren fassungslos.
Und außerdem, als der Schock langsam nachließ, waren sie hungrig.
Genau, weil dieses, so sehr uns das geschmeckt hat, dieses Fisch-Street-Food, umso schwerer haben sich die Kinder damit getan.
Sie sagten also,
können wir jetzt mal was Richtiges essen?
Klar, und als gute Eltern sind wir natürlich sofort losgezogen, um für die Kinder was zu jagen.
Und was jagt man auf Sizilien oder in Italien? Entweder eine Nudel oder eine Pizza. Und man muss sagen, die Hauptstraße von Catania ist schon relativ touristisch inzwischen, muss man sagen. Und wir sind abgebogen in so eine kleine Nebenstraße, eine winzige Pizzeria, also ein ganz kleiner Raum, die Hälfte davon eingenommen von einem riesigen Holzofen, darin 2 Männer, ein alter und ein junger. Und die machten Pizzen mit einer Ruhe, einer Ausgeglichenheit. Es war eine Freude, ihnen zuzuschauen. Und
wir bestellten eben für die Kinder 2, 3 Pizzen Margarita. Da haben dann irgendwie dafür 7 € gezahlt, 3,50 die Pizza Margarita. Und das war ein Riesengerät, 2 Riesengeräte. Und die Kinder haben sie restlos aufgeputzt. Also es war köstlich. Mhm. Und dann konnten wir die Stadt weiter erkunden und haben für uns die schönste Buchhandlung, Bar, das schönste Café in einem entdeckt. Und das war die Legatoria Prampolini.
Genau, Legatoria ist eine Buchdruckerei, also da wurde früher gedruckt. Das schon lange nicht mehr, aber das waren so 3 Räume nebeneinander, die ineinander übergingen. Wenn man davor stand, ganz links war eine Buchhandlung. In der Mitte war ein Raum mit Tischen, wo man einfach sitzen, essen, trinken konnte und wo in den Regalen drumherum Bücher standen und allerlei schöne Dinge. Schöne und unglaublich nutzlose Dinge, so Stirümchen, die man kaufen konnte, aber schön. Und in dem Raum ganz rechts war die Bar und auch 2, 3 Tische, wo man Kleinigkeiten essen und trinken konnte.
Und es war nicht nur irgendeine Bar, wie wir dann feststellten, es war eine Naturweinbar. Wir lieben Naturwein und wir haben dann sofort den Barkeeper gefragt, was er uns denn zum Anstoßen empfehlen würde. Und er empfahl uns
einen Petnat, einen Petillon Naturel aus der Gegend.
Aus der Gegend, er war köstlich. Und Die Kinder waren eben so zufrieden, dass wir mal in Ruhe anstoßen konnten und in dieser Buchhandlung saßen und gedacht haben, ja, sowas wollen wir auch machen. Eine Buchhandlung, ein Café, eine Naturweinbar in einem. Das gibt's in Catania, Legatoria Prampolini, falls ihr mal da seid. Wir verlinken das aber auch gerne in den Shownotes.
Findet man auch bei uns auf der Webseite. Gibt's ja, auf unserer Webseite gibt es eine Karte, wo ihr immer sehen könnt, wo wir gerade sind und was für Orte und was für Restaurants wir empfehlen. Und da ist auch natürlich die Legatoria Prampolini vertreten.
www.travelandtaste.world. Ja, wie ihr mitkriegt, das Essen in Sizilien ist fantastisch. Nicht umsonst ist Sizilien ausgezeichnet als europäische Gastronomieregion 2025. Und einmal, da haben wir das einem Sizilianer erzählt, dass wir jetzt ein Jahr durch Europa reisen und überall alles essen probieren und den guten Geschmack suchen. Und da lachte der alte Mann und sagte, ja, da braucht er ja nicht mehr weiterreisen, hier auf Sizilien. Patrick, lass uns über die Aubergine reden. Die hat eine wichtige Funktion in der sizilianischen Küche.
Genau, was ist eine Aubergine? In Deutschland ist man ja der Meinung, die Aubergine ist schwarz und hat immer die gleiche Form und schmeckt auch immer gleich. Wenn du das einem Sizilianer erzählst, bricht er in schallendes Gelächter aus. Es gibt auf Sizilien 14 Hauptsorten und noch alle möglichen Nebensorten. Die sind von lang und dünn bis rund und dick, von salzig-würzig bis hin zu leicht süßlich. Findest du alles.
Genau, zum Beispiel die Melanzana Nera di Palermo nutzt man für die Caponata. Und die Caponata, das ist auch so ein Gericht aus Sizilien. Das macht eigentlich jeder anders. Jedes Dorf macht seine Caponata anders.
Aber Obacht, jedes Dorf macht die beste.
Ja, genau.
Das ist ganz wichtig, ganz wichtig.
Aber vielleicht erkläre ich noch kurz, was ist eine Caponata? Das ist so ein süß-saures Gemüsegericht. Also es gibt mehr als 80 Rezepte für die Aubergine. Und eines der bekanntesten ist die
Pasta alla Norma.
Ja, und da hatte meine liebe Cettina Vicenzino, die Kochbuchautorin, auch wieder eine wunderschöne Geschichte. Und zwar, die Pasta alla Norma, die heißt nämlich wie die Oper von Bellini, dem Komponisten, ja. Als der Dichter und Dramatiker Nino Martorlio das erste Mal diese Pasta probierte, rief er genüsslich aus, Acista ne vera Norma, das ist eine wahre Norma, ja. Also, das heißt, dieses Gericht ist komponiert wie eine Oper. Das heißt konkret, du hast die Pasta, hausgemachte Macaroni meistens, dazu Tomatensoße, Auberginenwürfel, darüber Ricotta Salata aus dem Ofen. Cetina Vicenzino, hatte ich ja vorhin am Anfang auch schon genannt, die haben wir dort vor Ort in dem Dorf Graniti kennengelernt. Cetina ist eigentlich in Köln aufgewachsen, in Deutschland aufgewachsen, aber ihre ganze Familie kommt aus Sizilien und sie hat wunderbare Kochbücher über Sizilien geschrieben. Über die Küche ihrer Mutter, die wahre sizilianische Küche. Also Kochbücher von Cetina Vicenzino sind einfach wahnsinnig toll. Und das war nicht unsere einzige schöne Begegnung in Sizilien, denn, ich sage ja immer, was wäre das Reisen ohne diese tollen Begegnungen?
Ohne die Menschen.
Salvatore Romano, das war ja auch unser Mann in Sizilien für die kulinarischen Höhepunkte.
Salvatore ist, man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, ist eine echte Nummer. Salvatore ist schweizerischer Sizilianer oder sizilianischer Schweizer?
Sizilianer, der in der Schweiz groß geworden ist.
Genau, seine Eltern sind Sizilianer, sind in die Schweiz ausgewandert. Seine Mutter wollte ihn aber auf jeden Fall auf Sizilien zur Welt bringen, weil sie den Schweizer Ärzten nicht traute. Er ist also dort geboren, hat auch ein Jahr seiner Kindheit auf Sizilien verbracht.
Und Salvatore träumte eigentlich immer schon davon, Koch zu werden. Ja, und dann hat er erst was anderes gemacht. Ich glaube, er war Vertriebstechniker, irgendwas mit Technik hat er gemacht. Und 2004 erkrankte er so schwer, dass er ins künstliche Koma versetzt wurde. Als er wieder aufwachte nach 10 Tagen, 11 Tagen, da wusste er jetzt oder nie, jetzt mache ich das, worauf ich immer Lust hatte. Und er machte eine kleine Bar auf in der Schweiz, ja. Ein Feinkostladen, ja, immer mit dem Ziel, die sizilianischen Köstlichkeiten in der ganzen Welt bekannt zu machen. Und das wurde immer größer, ja.
Ein Restaurant kam dazu.
Und dann ist er immer wieder nach Sizilien gereist, hat die guten Sachen geholt und kam wieder zurück in die Schweiz. Und irgendwann hat er sich gesagt, komm, ich bleib jetzt ganz, weil er hatte immer noch sein Elternhaus in Graniti, einem kleinen Dorf im Alcantara-Tal. Und er hat gesagt, ich bleib jetzt einfach in Sizilien und macht von dort aus seine Sachen.
Er öffnet gerade eine Brennerei, pflanzt Zuckerrohr an, um Rum zu brauen. Ne, braut man Rum, keltert man Rum, um Rum zu produzieren. Wahnsinniger Mensch, jemand, der einfach der Macht, der Ideen hat, der inspiriert, der unglaublich inspirierend über die Dinge sprechen kann, die er tut und der wahnsinnig gerne isst und auch sehr gut kochen kann.
Sehr gut kochen kann. Und noch eine Sache, was er da alles so vertrieben hat, unter anderem Meerwasser. Weil er sagte, früher haben alle an der Küste immer mit Meerwasser gekocht. Also da wurden Kinder mit dem Kochtopf losgeschickt, um das Wasser für die Pasta zu holen.
Ja, weil Süßwasser ist auf Sizilien seit jeher knapp. Was lag näher, als wenn du ohnehin salziges Wasser gebraucht hast, das Wasser aus dem Meer zu nehmen?
Und Meerwasser enthält ja neben Wasser und Salz mehr als 50 Mineralien, ja? Die wirken wie ein natürlicher Geschmacksverstärker. Und das wissen mittlerweile wieder viele Sterneköche, die bestellen jetzt bei Salvatore sein Meerwasser.
Kanisterweise.
Das lässt er 14 Meilen vor der Küste aus dem Meer pumpen und es muss auch in einem aufwendigen Prozess gereinigt werden. Das Schlimmste ist natürlich dieses Mikroplastik, was da überall drin ist. Und dann kann man das verwenden. Ganz, ganz fein. Dann durften wir seine in Meerwasser eingelegten Datteltomaten probieren.
Leute, ihr habt sowas noch nicht gegessen. Das ist jetzt unbezahlte Werbung. Ihr könnt die in Deutschland bestellen bei Dallmayr im Onlineshop. Macht das, weil das schmeckt nach Tomate, aber auch nicht mehr nach Tomate, sondern gleichzeitig nach Meer. Das ist nicht Salzwasser, das ist Meer. Das ist wie wenn ihr mit großen Bissen von einer Tomate nehmt, damit schwimmen geht und euch eine Welle Meerwasser so richtig voll ins Gesicht klatscht. Ist irre.
Umami.
Irres Zeug.
Und mittlerweile lebt jetzt Salvatore mit seiner Frau dauerhaft in Graniti, in dem Dorf, ist total aktiv. Sie machen jedes Jahr ein Festival für Street Art. Die Mauern sind dort ganz toll bemalt und die kennen jeden. Und sie wussten natürlich, wo es die besten Dinge gibt. Und Salvatore hat gesagt, kommt, ihr seid auf eurer Reise, ich zeige euch die besten Produzenten.
Und das hat er gemacht.
Das hat er gemacht. Zum Beispiel sind wir nach Castiglione di Sicilia gefahren. Das ist ein Dorf.
Gilt als das schönste Dorf Siziliens.
Und dort haben wir Giuseppe Camuglia besucht. Und der betreibt in vierter Generation die Käserei Alcantara Formaggi.
einer der ganz wenigen Rohmilchkäsereien in Italien, denn die Bestimmungen, um Rohmilch zu verarbeiten, sind in Italien aus irgendwelchen mir nicht ersichtlichen Gründen exorbitant hoch. Das machen nur wenige.
Und er hat uns dann erstmal alle, in seinem Laden hat er uns einen Käse nach dem anderen angeschnitten.
Also ich war satt danach.
Also ich erzähle mal ein bisschen auf, ja. Gebackener Ricotta-Käse mit einer gebräunten Kruste, Ziegenkäse in Bienenwachs.
Das konserviert und gibt auch gleichzeitig ein bisschen Geschmack ab an den Käse, was ganz eigenes, habe ich noch nie probiert vorher sowas.
Und Trinacria, das ist ein Käse, drei, der aus Kuh, Ziegen und Schafmilch besteht und so eine ähnliche Konsistenz hat wie Parmesan. Und viele Einheimische sagen auch, er schmeckt sogar besser. Und das Tollste war, er nahm uns mit in seine Produktionsräume, ja. In großen Kesseln schwappte da die Molke, er tunkte seine Hände rein und formte Käse.
Provolone.
Provolone.
Die Kinder durften auch sofort einen machen.
Die Fine war total begeistert. Sie meinte, das fühlt sich so seidig an, diesen Käse anzufassen. Und die haben dann drei Käse geformt, unsere Kinder. Die haben wir auch alle mitgenommen. Genauso frischen Ricotta, Trinacria. Und dann waren wir eingeladen.
Bei Salvatore und seiner wundervollen Frau Karin zu Hause. Sie waren aber nicht alleine.
Sie hatten noch die wunderbare Köchin Catena, die auch mitgekocht hat. Also Salvatore hat zusammen mit Catena ein Festmahl vorbereitet. Catena, das ist eine wunderschöne Geschichte, ist die Dorffriseurin in Graniti. Und eigentlich ist sie aus Leidenschaft Köchin. Also, aber sie traut sich noch nicht so richtig, den Absprung zu machen und jetzt hauptsächlich zu kochen. Aber jeder im Dorf, der irgendwie eine große Feier macht oder so, der bestellt Catena und die kocht dann und macht die tollsten Gerichte. Eine wunderbare, nette, herzliche Frau, die auch herrlich übers Essen reden konnte. Was sagte sie? Was ist das Gute an der sizilianischen Küche? Sie sagte, die Produkte. Es ist immer frisch, das gute Öl, es wird alles frisch gemacht. Und stundenlang, die haben sich, glaube ich, für uns 2 Tage in die Küche gestellt, Patrick.
Ja.
Um für uns zu kochen. Soll ich mal aufzählen, was es alles gab?
Oh ja, dann kriege ich wieder Hunger.
Also, es gab erstmal, also es hat so geduftet und geblubbert. Und an dieser wunderschönen Tafel, die Karin gedeckt hat, gab es erstmal 3 Antipasti, verschiedene Käse, dazu selbstgemachte Blutorangenmarmelade, Salami vom schwarzen Schwein. Sag was dazu, Patrick. Das lebt dort in dem...
Das lebt auf Sizilien weitgehend frei, rennt rum, wie es will und muss dann halt irgendwann zum Schlachter.
Köstlich. Schwertfisch, leicht angebraten mit so kleinen Salzkristallen. Natürlich haben wir einen schönen Wein vom Ätna dazu getrunken. Dann... Oh, dann gab es gefüllte Artischocken mit Molice heißt das, glaube ich, ne? Das ist so eine sizilianische Variante der Semmelbrösel. Köstlich.
Genau, angebraten in der Pfanne mit manchmal Knoblauch, manchmal kein Knoblauch, auf jeden Fall mit Kräutern und ein bisschen Salz.
Und da musste man einfach diese Artischocke so langsam schälen und Blatt für Blatt. Das dient dazu, den Magen zu öffnen, sagte Salvatore. Eigentlich waren wir danach schon satt. Und dann hat Catena die Pasta aufgetragen. Schwertfisch, Tomaten und Artischocken. Josefine war total begeistert. Mm. Die hat das alles aufgeputzt. Lecker, lecker, lecker. Dann gab es als Hauptgang Degenfisch mit Insalata di Arance, also mit Orangensalat. Und dann folgten noch 3 Desserts.
Und dann rollten wir nach Hause.
Nein, dann applaudierten erstmal alle.
Stimmt.
Ja, also wir waren satt. Wir waren satt und wir verstehen, warum Sizilien die europäische Gastronomieregion 2025 ist. Es lohnt sich wirklich.
Kulinarisch ein absoluter Höhepunkt unserer Reise. Und dann verließen wir Sizilien und fuhren durch Süditalien. Und was wir da erlebt haben, das hört ihr in der nächsten Folge.
Wenn ihr uns folgen wollt, ihr findet unseren Blog auf
www.travelandtaste.world.
Da findet ihr unseren Podcast, da findet ihr unseren Blog. Ihr findet unseren Podcast natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten, alle weiteren Infos zu uns gibt es auch unter www.storymacherin.de und
www.patrickheppinger.de.
Ja, also wir sind auf allen Kanälen zu finden. Prost, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge.
Ciao und Servus.
Ciao.